Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future. Heute haben wir den 15. November und das ist der Digitalk Nummer 41. Es freut mich sehr, dass ihr zuhört. Mein Name ist Matthias Schüssler. Die Sendung heute heisst «Streit um Linux». Und nachdem wir über Vista und über das Mac OS X geredet haben, ist heute der dritte im Bund dran, das freie Betriebssystem aus der Open-Source-Welt. Ich diskutiere mit dem Theo Schmidt und dem Hannes Gassert. Theo, du hast uns ja eigentlich den Digitalk eingebrockt. Kannst du kurz erzählen, wie das gekommen ist?
Ja, ich habe einfach gefunden, es wäre mal Zeit. ist ganz einfach.
Hannes, du bist im Vorstand von der CH Open. Was ist das für eine Organisation?
CH Open ist ein mittlerweile 25-jähriger Verein, der sich für offene Systeme einsetzt. Mit Events, mit Lobbying und allerlei Aktivitäten. Siehe chopen.ch. Aha.
Also wenn du sagst 25 Jahre, dann kann das nicht nur um Linux gehen?
Nein, selbstverständlich nicht. Das ist definitiv ein pragmatischer Verein, der sich ganz allgemein für Offenheit, Interoperabilität und Co. in der IT einsetzt.
In dem Fall tue ich noch meinen Verein nachschieben. Der heißt Wilhelm Tux, bin derzeitig Präsident. Und das ist ein Lobbyverein für freie Software allgemein. Schwerpunkt so etwas wie Linux und auch offene Standards.
Mhm. Habe ich da an dieser Stelle Feedback, Rückmeldungen von Hörern zu vermelden? Es hat einiges gegeben diese Woche. Der Mathis Wallrabenstein schreibt: Schüler in England getaggt. Die Begeisterung von einem per Skype zugeschalteten Kollegen, Name vergessen, kann ich nicht teilen. Sie ist naiv und getrieben von kindlichem Spielgeist. Kernfrage muss sein, wer braucht das wirklich? Für das Kochen ist ein aufklappbares Powerbook neben der Herdplatte einfach nicht praktisch und wird es wohl auch nie sein. Lobgrund vom Daniel Senn zum letzten Digitalk mit dem Christoph Marquardt und dem Boris Nienke von Happy Shooting. Vielen Dank für den ganz spezielle Podcast, schreibt er. Da haben sich zwei Podcasts, die ich regelmässig höre, für einmal vereint. Eine spannende Symbiose. Ich habe es auch gerade auf happyshooting.de geschrieben. Es ist, als ob sich zwei Freunde von dir aus unterschiedlichen Freundeskreisen kennenlernen und du beobachtest, wie sie aufeinander reagieren. Das war spannend gewesen. Danke auch für die anderen kurzwilligen und äußerst informativen Ausgaben, die ihr Woche für Woche produziert. Hat uns sehr gefreut. Und auch Peter Hotz von Canon Schweiz hat sich gemeldet. Ich möchte euch zum aktuellen Digitalk gratulieren, egal auch mit welchem System man fotografiert. Die Tipps wecken die Freude an der Kreativität, vom Hochwerfen der Kamera für ein Selbstporträt bis zum Erproben der Froschperspektive. Ganz nach dem aktuellen Canon-Motto «Willkommen auf dem Spielplatz». Da hat der Hotzna seinen Werbespot eingebaut, aber weil so ein Netzlohn war, haben wir ihm das jetzt verziehen. Kommen wir zu den News diese Woche. Das Mobiltelefon kann schon sehr viel und bald soll es auch noch das Münz im Hosensack ersetzen. Über das Thema haben wir auch schon im Digitalk geredet. Und jetzt sieht es aus, als ob die Prognose, die unseren Gast aus dem Digitalk Nummer 35, der Jürg Bühler, hier gewagt hat, bald Wirklichkeit werden würde. Es gibt jetzt Tests in verschiedenen Ländern, unter anderem in Frankreich, Norwegen, Irland, Australien und den USA. Da kann man dann via Handy an Terminals zahlen. Anders als bei den Cashkarten, die wir ja heute schon auf unseren EC-Kärtchen haben, muss man seine Karten nicht abgeben. Das funktioniert drahtlos, indem man die Karten als Terminal anhebt. Der Jürg Bühler damals war begeistert. Teilt ihr ihm seine Begeisterung über die Entwicklung?
Ja, das geht ja jetzt schon in der SBB, Billettzahlen und an der Selecta-Kiosk. Aber ich als Handymuffel werde das nicht brauchen, also mir lässt das relativ kalt. Ich habe noch vorher ein bisschen angeschaut und viele Leute sehen da eine weitere Sicherheitsproblematik, die auf uns zukommt.
Teilst du die Bedenken über Sicherheitsproblematik?
Ich weiß es nicht.
Hannes?
Ja gut, also jetzt ist es mal eine Ankündigung und Ankündigungen zu diesem Thema hat es ja wirklich einige jetzt gegeben. Also das grosse Herzklopfen hat es jetzt nicht ausgelöst. Es ist halt wieder ein weiterer Schritt auf dem Siegeszug von RFID. Und RFID ist ein kontroverses Thema.
Also das ist der Chip,
der drin ist.
Drahtlose. Und
mit so Sachen kann man dann natürlich, so wie in Minority Report im Film, so schöne Szenen machen, wo man durchläuft und überall wird man dann halt erkannt.
Ja, du hast Science Fiction genannt. Man könnte sich ja da als Szenario tatsächlich vorstellen, dass das Mobiltelefon langsam so zum Dreh- und Angelpunkt wird, wenn man außer Haus geht, also man zahlt damit, man identifiziert sich vielleicht auch irgendwann einmal als elektronische ID.
Ja, am Schluss macht man alles damit, außer telefonieren.
Genau. Ja, und dumm ist es, wenn dann mal der Akku leer ist, das wäre mein grösstes Bedenken. Ob man liquid ist unterwegs, davon abhängt, ob man Strom hat auf seinem Handy. Aber grundsätzlich denke ich, es könnte es vielleicht tatsächlich leichter machen. Nicken in der Runde, warten wir es ab und gehen, bis wir das sehen, zum nächsten Thema. Crapware sorgt für Ärger. Der Begriff Mischt-Software bezeichnet unerwünschte kommerzielle Software, die ohne das volle Wissen vom Anwender installiert wird. Crapware holt man sich häufig im Internet. Es ist aber auch so, dass die sehr oft schon auf einem brandneuen Computer installiert ist. Auf vielen Computern, die man kauft, findet man solche Zugaben, die man vielleicht gar nicht will. Zum Beispiel eine Testversion vom Antivirenprogramm, die dann aber doch nur 3 Monate läuft. Oder aber eine Toolbar für den Internet Explorer und auch zum Teil Produkte, die sehr aggressiv Werbung machen. Man kann jetzt sogar lesen, dass ein grosser Hersteller zugegeben hat, dass sie bezahlt werden, dass sie die Programme vorinstallieren auf den Rechner, die sie verkaufen. Was haltet ihr da davon?
Die Lösung heisst Linux.
Was haltet ihr davon, ausser dass die Lösung Linux heisst? Also wenn man jetzt
also halt doch Windows braucht. Crapware ist im Prinzip Freeware und Freeware ist eben etwas ganz anderes als freie Open Source Software. Und in unserer Szene gibt es das eigentlich fast nicht. Ich habe da gesehen, dass es ein Programm gibt für Windows, Decrapperizer. Und das Interessante ist, dass der auch wird Microsoft Office würde auch deinstallieren.
Also ich habe den ausprobiert und dann hat mir zum Beispiel Google Toolbar, ich habe ihn wirklich gut gefunden, hat Google Toolbar gelöscht, die brauche ich auch nicht. Sie war im Internet Explorer installiert, den brauche ich eh nicht. Also von dem her gesehen hat mich das nicht tangiert. Aber er hat zum Beispiel so auch ein paar Sachen von HP, die auf meinem Rechner drauf sind, erkannt, aber mir dann auch die erlaubt, die drauf zu lassen. Also das ist eine gute Lösung. Aber jetzt mal abgesehen davon, mit Windows-Anwendern, die mit dem Problem kämpfen, habt ihr kein Mitleid?
Ja doch, also ich habe schon viele Leute, habe ich den Windows Messenger abgestellt, wo immer wieder so 6 Pop-ups und Sachen bringt. Also das ist immer das Erste,
gut, der ist ein Teil vom Betriebssystem. Es werden nicht...
Aber man kann ihn ausschalten.
Ja, kann man. Häufig ist es offenbar auch so, dass das bei den eher billigeren Computern ein Problem ist. Würdet ihr da dazu raten, vielleicht halt doch einfach nicht nur auf den Preis zu schauen?
Ja, doch, auf den Preis schauen. Und das Erste, was man macht, ist, man nimmt halt einfach noch ein Linux dazu. Also es ist doch tatsächlich so, das Mitleid hält sich in der Tat doch in Grenzen. Es ist eine fiese Sache. Es ist ein Anzeichen von einem dekadenten System, das nicht wirklich funktioniert, so, wo die User hässig macht. Und naja, Mitleid wäre sicher das Falsche von dieser Seite.
Also ich muss noch sagen, zu Macintosh-Zeiten, als ich noch Macintosh gebraucht habe, da habe ich mich eigentlich gefreut über die vielen Zugaben, die es damals gegeben hat. Aber das war damals noch wirklich hochwertige Software gewesen.
Ja, es ist ja immer eine Frage, wird man die auch wieder los, wenn man sie nicht braucht? Also ich glaube, wenn das der Fall ist, dann halte ich es nicht so für tragisch. Häufig sind die tatsächlich so in Systeme gelismet, dass man es halt wirklich nicht mehr wegbringt. Ich finde auch zudem, also ich habe vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Windows-Anwender als ihr beide. Was ich wirklich schade finde, ist, wenn so ein Programm, wo dann VAIO draufsteht oder Empowering Technology, was es häufig einfach nicht braucht und wo häufig dann die System auch recht ausbremst. Das halte ich für fragwürdig. Das dient wahrscheinlich eher am Branding vom Gerät, also dass die Anwender sehen, immer vor Augen haben, was für einen Rechner sie da eigentlich brauchen. da sollte man vielleicht dann schon eher das Interesse der Anwender vertreten.
Und schnellere Rechnung wäre eine bessere Werbung.
Mhm. Denke ich auch, ja. Nochmal ein Windows-Thema. Windows Vista hat noch nicht so grosse Verbreitung, aber trotzdem arbeitet Microsoft schon am Nachfolger. Der hat den Codenamen Windows 7 und Microsoft befragt jetzt die Leute dazu. Was hätten sie denn gerne für Wünsche an das Windows? Und die Liste, die Microsoft da jetzt mal zusammengestellt hat, die ist ins Internet gesickert. Da wünschen sich die Leute zum Beispiel, dass man im Windows Explorer kann mit Reiter arbeiten kann, so wie das in vielen Browsern der Fall ist. Sie möchten gerne einen Manager für Audio- und Videocodecs und ein Programm zum Beispiel auch für das Verwalten von Schriften. Ich finde, die Leute haben gute Ideen. Teilen dir die Einschätzung?
Also mein Wunsch war eigentlich der gleiche wie die Kommission von der EU, nämlich dass das Betriebssystem besser entbündelt wird von gewissen Anwendungsprogrammen, dass man die nach Wunsch leicht deinstallieren oder andere dafür brauchen und das Ganze überhaupt transparent
ist. Ja gut, aber der Wunsch, wenn man den einfach als Wunsch an Microsoft stellt, dann wird er womöglich nicht berücksichtigt. Also ja, da muss man wahrscheinlich...
Der muss jetzt zum Teil berücksichtigt werden, weil sie ja im Moment sonst müssten ein paar Millionen pro Tag Bußgeld zahlen. Also sie tun das sicher berücksichtigen. Wenigstens was jetzt den Media Player angeht.
Was aber, ja.
Sonst sind die Geschichten, naja, also ich glaube jetzt nicht so wahnsinnig spannend oder jetzt die, würde ich jetzt alle nicht als die grosse Innovation sehen, so oder so, Innovation bei den Betriebssystemen, kann man sich sowieso fragen, wo die stattfindet. Grundsätzlich ist einfach immer, finde ich es eigentlich noch lustig, dass so die Lecks und so, das sieht man ja auch bei Apple, dass das eigentlich doch gut möglich gezieltes Marketing ist. Mhm. Und wenn man so Nachrichten gut genug filtert, dann sind sie unterhaltsam, sonst für mich Internet.
Und du würdest jetzt eigentlich da eine Aufforderung an die Linux-Community sehen, so all diese Features umzusetzen und sagen, wir haben jetzt schon was Windows 7, dann in 5 Jahren haben wir alles jetzt schon im Angebot.
Also Tabbed Browsing ist ja sowieso kein Thema, oder? Das hast du ja schon gesagt.
Also
Firefox kann das sowieso schon.
Also im Datenverwaltungsprogramm, im Windows Explorer.
Windows Explorer.
Zum Dateien managen. Ich
habe schon lange keins mehr gesehen. Aha, ja.
Also es ist schon so, dass vieles in der Linux-Welt schon implementiert ist oder sagen wir in der Open-Source-Software-Welt schon implementiert ist, bevor das bei Windows Einzug erhält. Und viel ist auch Macintosh auch schon Jahre im Voraus drin.
Mhm. Gut, schauen wir dann, wenn das Windows 7 in vielen, vielen Jahren von uns zukommt, was es von dieser Liste dann nie geschafft hat in das Produkt.
Im Moment haben ja die Leute dann das Problem, dass sie von Vista auf XP downgraden.
Ja.
Das gibt es jetzt offiziell, Downgrades.
Wobei, ich finde, man kann mit dem Vista schon leben, also. Aber gut. Das nächste Thema. Es gibt real existierende Superhelden, allerdings nicht im richtigen Leben, sondern nur in Online-Rollenspielen. Game Master heissen die. Die sorgen dann in Rollenspielen, Online-Rollenspielen wie World of Warcraft für Ordnung. Die können sich auf Knopfdruck unsichtbar machen, an einen anderen Ort wechseln und die helfen die User oder Spieler und schauen auch, dass alles mit Anstand zugeht. Das ist ein richtiger Beruf inzwischen. Es gibt Betriebe von so Online-Spielen, die Leute für das anstellen. Man kann auch im Internet ein Jobprofil anschauen. Hannes, wäre das etwas für dich?
Superheld, ja. Unbedingt. Super, also 8 Stunden am Tag in World of Warcraft umeinander turnen.
Und Geld bekommen.
Und Geld bekommen dafür. Also mein aktueller Job macht mir eigentlich mehr Spass und ist, glaube ich, abwechslungsreicher. Aber... ja, nicht zwingend.
Theo, kannst du der Entwicklung etwas abgewöhnen, dass es jetzt langsam auch in virtuellen Welten virtuelle Polizisten gibt? Oder findest du das irgendwo absurd?
Ja, absurd nicht, aber ich habe auch keinen Bezug dazu. Die Spiele, die ich gerne spiele, die
kommen ohne Game Master raus.
Genau, ja.
Gut, also ich habe das Jobprofil mal durchgelesen und Ich möchte jetzt noch wissen, wie viel man verdient, aber ich kann mir das auch nicht so vorstellen, ehrlich gesagt.
Eben, also es gibt ja mehr als genug Leute, die nicht auf dem offiziellen Weg, aber sonst Geld verdient innerhalb von diesem Spiel. Nicht als Polizisten, Superhelden oder Götter, sondern einfach als digitales Proletariat, das dort Gold ernten für die, die es sich leisten können. Und das ist natürlich fast ein spannenderes Thema.
Gehen wir noch schnell zum letzten Thema. Wer viel SMS lädt, kann jetzt aufatmen. Es gibt ab sofort die SMS-Tastatur auch für den Computer. Sie heisst Createx und funktioniert wie beim Handy. Man drückt auf dem Zahlenblock Tasten, also zum Beispiel das 2 fürs A, B oder das C, das 3 fürs D, E oder F und so weiter und puzzelt so Wörter zusammen. Auf das haben wir alle gewartet, oder?
Zwingend. Also ich habe jetzt gerade 4 Wochen den rechten Arm im Gips gehabt und da war das praktisch gewesen. Aber grundsätzlich, also ich weiß nicht, wenn ich mich nicht täusche, habe ich irgendwie vor 3-4 Jahren schon gehört, dass das der Hit bei den Kids in Japan sei.
Ah, das ist gar nicht Neues, das ist einfach bei uns jetzt.
Also ich mag mich täuschen, aber in Japan, wo ja das Handy fast bei den meisten angewachsen ist, ist das, glaube ich, schon ziemlich Realität. Ja.
Also ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man nicht einfach den Ziffernblock von der Tastatur braucht, aber vielleicht ist das tatsächlich gut, wenn man das also in der Hand behalten kann.
Ja, ich könnte mir noch vorstellen, dass das etwas glatt ist. Es braucht etwas eleganteres als die normale Tastatur. Mhm. Aber ich bin halt gewöhnt, eine normale Tastatur, wobei, wenn sie so klein ist, wie auf so
einem Organizer. Du hast einen Sharp Organizer.
Ja, und da ist es fast nicht zum Brauchen. Ja. Hingegen mit dem Stift geht es, glaube ich, schneller als mit dem Zahlenblock.
Also ich finde einfach, es ist noch spannend, dass man da die grosse Anpassungsfähigkeit vom Menschen eigentlich sieht gegenüber diesen technischen Geräten. Und dass es Jugendliche gibt, die da schneller sind als mit dem Zehnfingersystem oder mit dem Adlersystem, glaube ich sofort. Und darum finde ich eigentlich gut, wenn da das Bedürfnis befriedigt wird mit dem Gadget.
Es wäre fast lustiger gewesen, wenn man einfach das Handy könnte für das brauchen.
Über Bluetooth oder irgendwie ja. So. Ja, das ist eine gute Idee. Aber da hätte es natürlich nicht so viel zum Verkaufen. Gehen wir zum Hauptthema über. Wie gesagt, heute streiten wir über das freie Betriebssystem Linux. Es ist unbestritten, dass Linux auf dem Server nicht mehr wegzudenken ist. Heute reden wir aber nicht über Server und das Einsatzgebiet, sondern gehen der Frage nach, taugt Linux als Ersatz von Windows oder Mac OS X auf dem Desktop? Und ich übernehme in diesem Spiel da die Rolle des Böhlimann und sage, nein, Linux ist in dieser Rolle nicht oder noch nicht überzeugend. Als erstes vielleicht, ich habe Linux immer mal wieder angeschaut und würdige Fortschritt, aber irgendwo, was mich noch nicht so überzeugt, ist einfach so der Look im Einzelnen, wie sich der Desktop präsentiert. Oder man könnte kurz sagen, Linux ist einfach nicht sexy.
Da würde ich widersprechen. Also ich finde die Desktops, die modernen, finde ich sehr sexy. Es ist klar, dass eine Firma wie Apple, die da sehr viel Arbeit drin investiert, in Icons und Design und so weiter, dass die vielleicht da hier und da ein bisschen bessere Ergebnisse erzielt und auch Microsoft tut natürlich enorme Ressourcen ins Design stecken.
Hannes hat seinen Laptop führen genommen. Was sehen wir da genau? Oder was sehen nur ich?
Und also.
Zuhören nicht.
Da geht es ja eigentlich um Effekt und Effekthascherei und so ein Verpackung, oder?
Ja, genau.
Und was ich jetzt hier habe, ist ein normales Ubuntu mit so ein bisschen Compiz, heisst das, aktiviert.
Also ich habe Ubuntu installiert noch für diese Sendung und bei mir sieht das nicht so toll aus. Was machst du, dass das bei dir viel lässiger aussieht?
Genau, also ich drücke jetzt so zum Beispiel Pfeiltasten und 3D rotiert meine Desktops. Ich tue mit Tabulatoren zwischen den Programmen wechseln und sehe da wunderbare Vorschauen. Ich drücke weitere Tasten und habe irgendwie all meine Desktops nebeneinander.
Also die virtuellen Desktops zoomen so raus, dann kannst du den auswählen, den du gerne willst und dann zoomt
oder ich tue zum Beispiel, wie auf dem OS X so ein bisschen eine Mausgeste machen und komme schön in die Übersicht auf was auch immer ich will. Wenn es an der Verpackung soll liegen. Dann schaffen wir das schon, das Linux so einzupacken, dass du auch mit dem Spielen machst.
Aber hast du das jetzt, ist das ein Ubuntu, wie es aus dem Internet kommt, also standardmäßig, oder hast du da noch ein paar Tricks auf Lager, dass das so toll
ist? Es ist selbstverständlich so, dass im Moment, wie es Ubuntu daherkommt, wenn man es abladet, also 7.10, dann sind relativ viele von diesen Sachen dabei, aber sind entweder abgeschraubt oder deaktiviert. Weil das braucht natürlich unter Umständen ein bisschen Power. Mhm. Und ein bisschen Rechner, der mitmacht. Mit ein paar Klicks sind die Sachen aktiviert. Mhm. Dann macht das Spass. Ob das produktivitätssteigernd ist, ob das unglaublich sinnvoll ist im Arbeitsalltag,
ist ja, das eine ist andere immer Diskussion. Die, das sagen immer die, die quasi das nicht haben.
Natürlich.
Sagen, das braucht es gar nicht.
Natürlich.
Aber es ist, natürlich, ich gebe dir recht, es ist nicht nötig für Produktivität, aber es ist so ein bisschen Eye-Candy, wie man auf Englisch sagt. Es schmeichelt am Auge.
Also das, was nützlich ist, ist die Funktion, die alle Bildchen, die offen sind, schnell zeigen. Mhm. Und wo man ein- und aus kann zoomen. Das ist wirklich nützlich. Und die zweite nützliche Funktion ist, wenn man kann über ein beliebiges Bild drüber schreiben kann. Zum Beispiel mit einem Leuchtstift bei einer Präsentation.
Mhm. Also wir haben schon das Wort Ubuntu in den Raum geworfen. Das ist auch so ein Linux-Mysterium. Also Linux gibt es nicht in einer Variante, sondern in verschiedenen. Es gibt neben Ubuntu auch Debian, Knoppix, SUSE, Fedora, Gentoo und wie sie alle heissen. Ist das nicht völlig verwirrlich? Warum muss es so viele Varianten vom einen und vom gleichen Betriebssystem geben?
Es gibt auch Windows, Vista, XP, NT, Server 2003, Server 2008. Dort ist es eine Strategie. Da ist es eine andere Art von Strategie, nämlich nicht eine zentral bestimmte, sondern eine, die sich aus der Struktur, wie Linux gebaut wird, ergibt.
Ja, ja, aber schon, bei Windows steht dann noch immer wie Home dran oder Professional dran oder Ultimate dran. Und dann,
aber es
und
ist dann immer das Gleiche.
Naja, ich gebe
es gibt ungefähr 12 Varianten, glaube ich, vom Vista, oder?
Das ist allein richtig. Für die Heimanwender sind es nicht ganz so viel. Da kann man sich überlegen, ob man Basic will, ob man Home Professional will oder ob man Ultimate will.
Das ist wie wenn man ein Fahrzeug oder ein Auto kauft. Da gibt es nicht nur ein Modell. Das war vielleicht in der DDR so gewesen, mit dem Trabi oder so. Aber in der westlichen Welt gibt es eine grosse Vielfalt
von Produkten. Was ist der konkrete Nutzen, dass es so viele Distributionen gibt? Es ist ja dann doch immer wieder das gleiche Linux am Schluss.
Ja, man kann das auswählen, wo einem am meisten zusagt.
Und wie weiss ich das?
Man kann es ausprobieren, sehr einfach. Oder man kann da gut, also lesen, was andere drüber
sagen. Bis man 5 Distributionen durchprobiert hat, ist es doch ein gewisser Aufwand. Und dann weiss man ja dann doch immer noch nicht so genau, auf was das man eigentlich schauen soll.
Also es ist natürlich, also dass es eine Orientierung gibt nach Zielgruppen, ist natürlich schon so. Also dass sicher derzeit die Ubuntu-Familie, auch das wieder eine Familie, oh je, ja, sicher diejenige ist, die für einen Desktop-Gebrauch momentan eigentlich am stärksten vorwärts
warum
macht.
Denn? Warum ist das Ubuntu und warum ist es zum Beispiel nicht mehr SUSE?
SUSE hat sich natürlich, nachdem sie ja aufgekauft worden sind von einem Grosskonzern,
Novell,
auf eine andere Zielgruppe verlegt.
Was sind die 3 grossen Vorteile, Theo, von Ubuntu?
Ich möchte zuerst noch sagen, es gibt bei den Distributionen gibt es ja eine riesige Vielfalt von den kleinsten, die auf einer Diskette Platz haben, bis zu den grössten, die 10 DVDs füllen. Aber für den Benutzer ändert sich nicht sehr viel, der normale Benutzer, weil der tut sich in der Regel braucht einfach die gängigen Programme und die gängigen grafischen Oberflächen, sprich KDE oder GNOME und noch ein paar andere.
Eben, du hast jetzt gerade das zweite Mysterium angesprochen. Es ist nicht so wie bei Windows, wo es einfach einen Desktop gibt, sondern es gibt da zumindest zwei grosse, die man kennt, KDE und GNOME. Erstens mal, warum braucht es da 2 verschiedene?
Ja, man kann sagen, es braucht es nicht, das hat sich historisch so ergeben und man kann sie auch so einrichten, dass sie praktisch gleich aussehen, wenn man will. Es ist auch nicht nur eine grafische Oberfläche, es ist eine Programmsammlung jeweils, wobei man bei KDE auch GNOME-Programm kann brauchen und umgekehrt. Also es ist nicht
also so eine Tragödie. Vollständig kompatibel, das ist schon nicht ganz, oder?
Ja, doch, es ist eigentlich vollständig kompatibel. Was ist, ist, dass die sogenannten Toolkits hinten dran, also die Entwicklungsumgebungen, die die Entwickler brauchen, die sind verschieden. Und darum tun zum Beispiel die öffnen Dialog von den verschiedenen Programmen, die sehen leicht verschieden aus. Wenn man eine reine KDE-Umgebung hat, dann ist alles gleich. Wenn man eine reine GNOME-Umgebung hat, ist alles gleich. Aber wenn man sie mischen, tun sich zum Beispiel die öffnen Dialog unterscheiden.
Also ich würde jetzt behaupten, wenn es darum geht, neue Anwender für Linux zu gewinnen, dann ist das verwirrlich. Dann müssen wir sich irgendwann einmal auf einen Desktop einigen, dass auch der Wiedererkennungswert da ist. Dass jeder weiss, Linux, aha, weiss ich, wie es geht, kann es bedienen.
Das ist jetzt ein Marketing-Argument, oder?
Ja, aber natürlich, aber auch Linux lebt in einer Welt, wo Marketing sehr wichtig ist.
Genau, nochmal zum Fragen, ob es ein Usability- oder ein Marketing-Argument am Schluss ist. Von mir aus gesehen, und du fragst schon eigentlich mit dem, für wer ist das Linux eigentlich ja geeignet, oder? Für mich ist es so, dass wenn man so ein bisschen die Glockenkurve anschaut von den Anwendern, das heisst vom Anfänger mit minimalen Kenntnissen bis zu den Obo-Freaks, wo es nur noch ganz wenige gibt, die alles wissen, ist es für mich so, dass es ganz vorne einen ziemlich grossen Abschnitt gibt, wo Linux ideal ist und ganz hinten bei den wirklichen Experten. Ganz vorne, für die, die nicht viel können, ist es ideal, weil sich Linux-System so lönnt abschließen und absichern, dass nicht viel kaputt gehen kann. Und für die Experten ist klar, dort öffnet sich das ganze Entwickleruniversum. Da ich davon ausgehe, dass, wenn man das global anschaut, der Anteil von denen, die ganz, ganz vorne sind in dieser Kurve und sehr wenig Kenntnis haben, aber trotzdem in die IT-Welt rein will, sehr schnell sehr viel grösser wird und die von der Mitte auch oft relativ gut dann ganz ans Ende zu den Experten übergehen, ist natürlich das für Linux eine gute Situation.
Es hat vor etwa 3-4 Jahren eine gross angelegte Usability-Studie gegeben, wo man SUSE mit KDE verglichen hat mit Windows XP. Und was dann rausgekommen ist, ist, dass sie eigentlich beide Systeme etwa gleich mögen haben. Und die Usability ist von dem KDE ist beurteilt worden als etwa gleichwertig wie XP, XP ein bisschen besser. Und das war also vor 3 oder 4 Jahren gewesen. Und die heutigen Systeme haben ziemlich aufgeholt. Also ich würde sagen, gesamthaft gesehen ist die Usability von den Linux-Oberflächen eher besser als XP.
Das ist aber dann, wenn man bei Null anfängt. Und die Tatsache ist, dass viele Leute natürlich schon vorgeschädigt sind, sei es durch Windows oder durch Mac OS X. Und dann ist es schwierig. Also dann kommt man nicht so richtig zu Gang.
Ja, das ist nicht. Nein, das stimmt nicht. Also KDE ist sehr Windows-ähnlich, wenn man will. Und GNOME ist sehr Macintosh-ähnlich, wenn man will. Und man kann es so konfigurieren, wie man will. Also man kann es so konfigurieren, dass man den Unterschied kaum sieht.
Ich muss vielleicht hier jetzt 2 Sachen sagen, oder? Wenn intuitiv gleichbedeutend ist, wie es ist so wie bei Windows.
Ja. Dann, das ist natürlich für viele Leute tatsächlich.
Ja, so. Oder? Dann, also, wo man natürlich grundsätzlich durchaus widersprechen dürfte, dass man da so ein Synonym könnte brauchen. Dann ist natürlich schon so, ja, es ist eine andere Geschichte und es gibt Sachen, die sind anders. Mhm. Ja, Punkt. Und was man dann vielleicht dazu schon noch sagen kann, so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich glaube mit 8 Jahren jetzt Linux brauchen, darf ich das vielleicht sagen. Es gibt schon in diesen Projekten, die stark von Communities entwickelt werden, eine Unterrepräsentierung von Leuten, die sich auf das Visuelle konzentrieren.
Ja, also
das gibt es sicher. Das ist sicher so. Aber dadurch, dass sich die Geschichten auch professionalisieren und dass man so Sachen haben wie Ubuntu, wo jetzt wirklich vor allem ins Visuelle investiert, kann man durchaus sagen, dort ist sehr, sehr viel gegangen. Natürlich gibt es immer noch die Fälle, wo man sagen muss, das hat jetzt einfach ein Programmierer gemacht.
Richtig, also das ist das, was ich auch Linux vorwerfen würde. Also häufig merkt man, dass die Leute, die das entwickeln, wahrscheinlich sehr gute Programmierer sind, aber eben von Usability keine Ahnung haben. Und das wissen wir auch aus früheren Digitalks. Usability, Benutzerfreundlichkeit, ist nicht etwas, was einfach passiert, sondern es ist etwas, wo man sehr viel auch muss investieren drin und wo allenfalls auch etwas kostet, indem man Studien macht.
Ist der Hogenkamp da gewesen?
Der ist auch schon da gewesen, ja.
Ah. Also ich würde sagen, Usability ist natürlich sowohl objektiv wie subjektiv und ich kann es nur subjektiv beurteilen und ich würde Usability als sehr gut beurteilen. Es hat einige Usability-Bugs drin oder Fehler, wo man viel Geld müsste reinstecken müsste, um die zu verbessern. Das ist schon so. Aber eben die Studien, die es gibt, die geben also gute Resultate.
Usability geht vielleicht ein bisschen in ein ähnliches Gebiet wie Installation und Wartung. Und dort ist das Linux, tut mir leid, aber einfach fürchterlich, unglaublich kompliziert.
Nein, und das Gegenteil ist der Fall.
Nein, also ich tue jetzt schnell schildern. Ich habe das extra für die Sendung noch das Ubuntu installiert in der Version 7.10. Und was mal aufgestartet ist, ist zuerst die Maus nicht gegangen. Ich muss sagen, ich habe es nicht direkt auf dem Rechner installiert, sondern nur einem Virtual PC. Das könnte ein Virtual PC-Problem sein. Aber nichtsdestoweniger, jedes andere Betriebssystem, das ich auf Virtual PC installiert habe, hat das Problem nicht gehabt.
Also das ist jetzt ein Problem, das mir bei modernen Distributionen und uns noch nie vorgekommen ist, muss ich gerade sagen. Aber eben, ich glaube, das hängt mit dem Virtual PC zusammen.
Naja gut, aber das ist eigentlich keine Entschuldigung, weil Virtual
PC... Bis dorthin ist es gut gegangen. Erzähl mal, wie was ist, also du hast die CD eingelegt und hast gesagt installieren und
dann... Nein, ich habe einfach das Image gemountet und Virtual PC, aber wir müssen da nicht so ins Detail
also gehen. Also ist problemlos gewesen, wolltest du sagen, bis dorthin? Also,
eigentlich habe ich aufgestartet von der CD virtuell. Und dann ist die Maus nicht gegangen. Und dann musste ich zuerst herausfinden, wenn ich mich mit den Pfeilen da durchdrücke. Und es ist lang gegangen, bis ich gemerkt habe, dass ich mit Alt F1 kann in die Menü zielen kann. Und dann findet man heraus, wenn man über das Terminal kann beim Bootloader, beim Aufruf, irgendeinen Parameter anhängen und dann geht die Maus plötzlich.
Also die meisten Distributionen heute haben eine Live-CD oder die installieren sich sogar so. Also
genau, das ist der gleiche Fall gewesen, das ist eine Live-CD.
Das heisst, das System startet zuerst ohne Installation, da kann man ausprobieren und schauen, was läuft und was nicht. Und wenn es einem gefällt, dann muss man es erst installieren.
Richtig,
der ganze Vorgang, der dauert vielleicht nur 5 Minuten.
Naja, also schon ein bisschen länger, aber gut, das ist, gebe ich zu, ist relativ komfortabel. Allerdings als nächstes habe ich dann das Audio in Betrieb nehmen und dann haben wir auch wieder irgendeiner Konfigurationsdatei einen Treiber müssen einschreiben und dann ist es gegangen.
Es ist ein generelles Problem, da hast du recht, bei Linux, dass die Hardware-Unterstützung der Hersteller relativ mangelhaft ist. Und vor allem bei ganz neuen Hardware ist es sehr schlecht unterstützt, weil die Community die Treiber noch nicht nachentwickelt hat. Und ganz schlimm ist, wenn es eben proprietäre Treiber hat, die man nicht brauchen darf. Eben wenn ein Hersteller von einem Druck oder etwas der wirklich so macht, dass sich kein vernünftiger Treiber entwickeln lässt, dann hat man überhaupt keine Wahl, ein bestimmtes Stück Hardware zu brauchen.
Ist das also man ist einfach diesen Hardwareherstellern viel mehr ausgeliefert, als wenn man sagt, ich brauche halt Windows und um Windows kommen sie nicht herum.
Genau.
Punkt.
Ja. Aber es gibt sehr viel Hardware, die trotzdem mit Linux geht. Man muss vielleicht schon ein bisschen schauen, was geht und was geht nicht. Das ist schon ein bisschen ein Nachteil, aber die meiste gängige Hardware funktioniert schon.
Und dann in meinem Experiment, nachdem habe ich Maus können brauchen und habe Sound gehabt, dann gefunden, jetzt höre ich mal einen Digitalk an. Dann bin ich auf die Webseite, dann ist das Programm gekommen, wo ich den Namen vergessen habe, Tomahawk oder irgendwie so hat es geheissen. Und hat wollte das Ding abspielen, aber dann hat es keinen Codec gefunden. Hat allerdings schön gesucht, wo finde ich die Software, die es braucht, um das abspielen. Hat die allerdings nicht können installieren.
Hast du eine Internetverbindung gehabt?
Ja. An der habe ich zuerst aber auch noch mal ein bisschen rumfummeln. Das ist auch nicht von Haus aus gegangen. Hannes, du lachst.
Ja, das Codec-Problem ist auch eins, wo man jetzt viel darüber diskutieren könnte, dass man die aus rechtlichen Gründen wieder nicht mitliefern darf und so weiter und so fort. Das würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt da sprengen.
Also die amerikanischen Distributionen, die haben zum Beispiel furchtbar Angst, eingeklagt zu werden und nicht einmal den MP3-Codec drauf tun. Man muss ihn nachher installieren. Das kommt auch bei uns langsam, dass da immer mehr Vorsicht waltet. Aber eben viele Distributionen haben da elegante Auswege gefunden.
Nämlich?
Eben gerade bei Ubuntu zum Beispiel. Da tut es automatisch die richtigen Codecs aus dem Internet abladen. Man muss einfach ein Feld klicken, zum Beispiel, dass man berechtigt ist, das Codec zu brauchen, dass man nicht in den USA wohnt und so Sachen.
Das habe ich gesehen, das hat bei mir dann aber irgendwie nicht funktioniert. Er hat gesagt, er müsste die Liste aktualisieren und dann hat er sie wieder aktualisiert und dann ist wieder das gleiche Fenster gekommen. So hätte ich das Spiel den ganzen Abend machen können.
Ja, also es sind Installationsprobleme, die es gibt, auch bei Windows oder bei Macintosh. Also es ist nie sehr einfach zu installieren, aber man muss einfach sagen, dass das diese Sachen in der Regel funktionieren.
Ich meine, da könnte ich jetzt sagen, gut, mit dem käme ich vielleicht irgendwann zu Gang, aber dann habe ich das nächste Problem. Dann habe ich jetzt zum Beispiel im iTunes Music Store schon ganz viel Musik gekauft.
Wo du nie mehr rauskriegst aus iTunes, auch nicht von irgendwie zu irgendeinem anderen Programm?
Ja doch, wenn ich es auf CD brenne.
Ah, das ist aber sehr benutzerfreundlich.
Ja, aber eben, ich kann ja sagen, ich will ja die gar nicht unbedingt rausbringen. Ich habe ja da eine wunderbare, schön integrierte Lösung, wo ich das auf meinen iPod bringe, wo ich kann hören kann. Tipptopp. Aber wenn ich auf Linux will umsteigen
will... Wenn du auf Linux umsteigen, dann gibt es ganz eine einfache Lösung. Dann tust du dir ein Programm holen, das mit dem iTunes Store kommuniziert. Du kannst dich einloggen und kannst vom iTunes Store alle deine Musik wieder abladen und sie nachher in ein abspielbares Format gerade direkt konvertieren.
Das ist legal. Das ist sicher nicht legal.
Was also heisst du legal? Obwohl das Gesetz verbietet das?
Nein, wenn du es Musik gezahlt hast, dann ist es sicher legal.
Also welches Gesetz verbietet das Abladen von dieser Musik normal, die du zahlst?
Also ich habe jetzt die Lizenzbestimmungen vom iTunes nicht präsent, aber dort steht sicher irgendwo drin, dass man nicht darf mit technischen Mitteln das DRM beseitigen.
Also die Gültigkeit von dieser Klausel in der Schweiz müsste man zuerst mal testen, aber ist also kein Problem.
Aber man kauft doch keine Musik mit DRM heutzutage.
Naja gut, ich würde es vielleicht bei dem iTunes Plus mit der DRM-freien Musik allenfalls noch sehen, aber bringe ich dann die auf einen mobilen Player?
Ja, selbstverständlich.
Ohne, dass ich mich zuerst nächtelang muss durchs Internet kämpfen, bis ich sehe, wie das geht.
Selbstverständlich.
Ja, muss ich dir jetzt das einfach glauben, oder?
Wir können es nachher, hast du etwas da? Wir können es nachher gerne ausprobieren.
Also ich habe nicht riesige Musikarchive, aber ich habe auch grosse MP3-Sammlung und das ist also problemlos.
Hm. Eben, aber weißt du, die ganze Diskussion, oder, die kann man jetzt da natürlich schon, wenn man irgendwie mal einen Schritt zurück macht, ein bisschen hinterfragen, weil es ist natürlich schon so.
Nein.
Das ist jetzt die gleiche Frage wie... Bio-Obst gesünder als andere Obst.
Ja, natürlich.
Aber es ist einfach richtig, Bio zu kaufen.
Ich gebe dir recht, es ist eine Lösung und man muss es auch nicht über Gebühren negativ sehen. Die Frage ist doch einfach, wie bereit bin ich, so einen Aufwand zu treiben?
Um die richtige Sache zu machen.
Ja, also wie viel ist es mir wert? Und dann muss ich sagen, ich hocke so viel vor dem Computer und ich mache so viel und dann... Und habe ich einfach keine Lust, mir noch eine extra Hürde in den Weg zu setzen, nur um Linux zu brauchen. Ist mir dann wenig wert. Dann halt Windows, aber dafür unkompliziert.
Ja, überhaupt nicht. Also Linux ist viel unkomplizierter für den Benutzer. Ich tue das jetzt unterscheiden vom Administrator. Also du hast ja zwei Rollen. Wenn du ein konfiguriertes System hast, dann tust du es in erster Linie benutzen. Und da ist es eigentlich fast genau gleich zu brauchen wie jedes andere grafische Betriebssystem. Und was die Programme angeht, das ist bei Linux ganz toll. Wenn du ein Programm brauchst, dann kannst du das in ein paar Sekunden abladen. Und du musst keine Keys eindöckeln und irgendwelche Freischaltungen,
ja, gut,
Aktivierungen machen.
Aber die allermeisten Open-Source-Produkte gibt es ja auch für Windows. Also da kann ich ja sagen,
es gibt viele für Windows, aber es gibt für Linux gibt's viel mehr.
Dafür gibt es aber die kommerziellen Produkte dann halt nicht für Linux. Also wenn ich einen Photoshop brauche, bin ich angebrannt. Wenn ich Webdesign mache, irgendein Dreamweaver keine Chance.
Also es gibt dort zwei Varianten. Also man kann natürlich die Open Source Programm brauchen. Es gibt einzelne Programme für Linux, Profi-Programme, die sind in der Regel sehr teuer. Aber das ist, wie du sagst, wenige. Aber man kann auch die Windows-Versionen kann man in der Regel, wenn man wirklich einfach das eine Programm braucht, kann man irgendwie emulieren. Also ich brauche das im Büro auch. Wir haben
also Wine ist das Stichwort.
Wine tut eine ganze Reihe von Programmen emulieren und dort, wo das nicht reicht, kann man sich ein virtuelles Windows installieren in einer VirtualBox.
Also das ist quasi einfach das Umgekehrte, was ich mache. Ich tue unter Windows Linux emulieren und du machst quasi das Gegenteil.
Eben, das geht eigentlich beides. Mhm. Oder in der Netzwerkumgebung ist eh kein Thema. Da kann man alles miteinander mischen und der Benutzer merkt gar nichts davon. Einmal braucht man das Windows-Programm, einmal braucht man das Linux-Programm.
Gut, gebe ich dir recht. Es ist aber tatsächlich so, das macht dann nur Sinn, wenn man bereit ist, da ein gewisses Leid, eine gewisse Schwierigkeit, eine gewisse Zusatzhürde auf sich zu nehmen.
Das Beste ist immer noch, man nimmt das System, wo man gerade Kollegen dazu hat. Natürlich schon so, wenn man aus der Position von der Minderheit kommt, dann gibt es halt mehr Windows-Kollegen als Linux-Kollegen. Mhm. Das Gute ist ja, es gibt so Institutionen wie die Linux-User-Groups oder Vereine wie Wilhelm Tux, wo immer der Theo da haben, wo es wirklich gute Linux-Kollegen hat.
Also eben, dem muss man aber auch sagen, dem muss man irgendwo ein bisschen der Typ für die Community auch sein und nicht der Eigenbrötler. Also wenn man dann Lust hat, sich auch Hilfe zu holen und dann so ein bisschen in dieser Gemeinschaft
sich zu bewegen. Eigenbrötler sind bestens bedient.
Ja.
Noch besser, weil das Internet ist voll von Anleitungen.
Von Eigenbrötlern.
Von Tutorials und so weiter. Und es gibt also an jedem, also in der Schweiz sind wir da ganz toll bedient, an jedem Kiosk gibt es ständig so Heftchen.
Linux-User.
Linux-User habe ich da. Da sind gerade 5 Distributionen dabei oder sogar 7. Und Anleitungen dazu, wie man die Hürden, die es tatsächlich gibt, umschifft. Mhm. Also es gibt wirklich alles. Aber du hast recht, freie Software heisst nicht gratis und das heisst auch, dass man ein klein etwas muss dazu selber beitragen muss. Es wird auch nicht ganz in die Schoss gelegt. Und man muss sich ein bisschen dafür interessieren und dann hat man Freude daran und hat grossen Nutzen davon.
Aber jetzt ganz ehrlich, ihr beiden, Theo, Hannes, wie viele Mal sind ihr schon kurz davor gewesen und haben gesagt, jetzt rühre ich das Linux weg und steige auf Windows um? Und
also ich hatte die Situation bei Linux schon etwa wirklich 3 Mal ernsthaft gehabt. Und bei Macintosh auch etwa und bei Windows 5 Mal. Also es ist bei jedem Betriebssystem so. Man hat irgendwelche Probleme, die einfach einem nerven und dann möchte man PC in die Ecke schießen.
Mhm. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Nach einer gewissen Euphorie Anfang 2001, da war ja Linux mal ein sehr grosses Thema gewesen. Und dann haben wir auch ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt hebt es ab und da haben die Medien das Enfant terrible gecatchelt. Ist jetzt irgendwie der Marktanteil nicht mehr so gewachsen in letzter Zeit, gerade auf dem Desktop? Warum stagniert das?
Du, ich glaube, das ist ja jetzt wieder da die klassische der Gartner Hype Cycle, oder? Wo nach einem grossen Anfangshype so ein bisschen das Tal von der Desillusionierung kommt, ob man immer ein bisschen merkt, oh, es gibt vielleicht auch doch noch ein paar Sachen, die man vielleicht noch anschauen müsste vorher. Mhm. Gewisse von denen, die du vorher erwähnt hast, gehören dazu. Aber von Stagnation kann also keine Rede sein.
Korrigiere mich.
Ich weiss die aktuelle Rate nicht, aber Linux ist ständig am wachsen. Ich weiss nicht, wie viel.
Von 0,29% auf 0,78% habe ich geschaut heute bei Net-Applications, wo misst, wie viele Leute im Internet sind unterwegs.
Ja, also
da ist es unter 1%.
Man kann es auch anders ausdrücken. Also vor ein paar Jahren sind es 30 Millionen User gewesen, geschätzt. Mhm. Also das ist doch immerhin ein mittleres Land. Also das ist nicht nichts.
Ich kann übrigens sagen, auf meiner Webseite Clickomania sind es immerhin 2,3%. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es 2 Linux-Spiele drauf hat.
Aber ja, du, es gibt ein Windows, das hart an der 95%-Grenze immer am Kämpfen ist, oder? Und dann gibt es noch ein paar andere Stämme und gallische Dörfer, aber die heben sich wacker.
Das ist klar, dass das nicht wird in dem Sinn Mainstream werden bei den Benutzern.
Das wollen aber wahrscheinlich auch nicht alle.
Anwender. Es gibt auch solche, die da völlig damit zufrieden sind, dass sie in einem kleinen und feinen Bereich sind und die wollen
und das gar nicht. Und wo ihr Nerd, Geek und Freak-Image noch so ein bisschen pflegt.
Also es gibt solche und dann gibt es noch die anderen. Evangelisten, wie bei Macintosh, gibt es das ja auch viele, die die ganze Bekanntheit
zum Glaubens, zu der Glaubensfrage machen.
Ja, genau.
Hannes, Theo? Ich danke euch ganz herzlich für die interessante Diskussion.
Ich danke dir und ich gratuliere dir zu deinen 2,3%.
Merci vielmals. Nächste Woche weiss ich noch nicht so genau, wie es weitergeht. Vermutlich gibt es dann eine kleine Pause. Ganz klar ist das in unserer Planung noch nicht. Also bleibt einfach dran und werfen einen Blick auf www.tagi.ch/digitalk oder abonniert uns im iTunes. Merci fürs Zuhören und gute Zeit bis zum nächsten Digitalk. Tschüss miteinander.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra, hosting your future.